Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In Großbritannien wurden Denkmäler gestürzt in den letzten Wochen. Teils von Demonstranten, teils ganz offiziell von der Stadtverwaltung. Sie erinnerten an prägende Figuren der britischen Kolonialzeit. Im Zuge der weltweiten Proteste gegen Rassismus und damit auch gegen Kolonialismus hat man endlich darauf reagiert, dass sie für Werte standen, die nicht mehr akzeptabel sind. Auch Deutschland war eine bedeutende Kolonialmacht mit Besitzungen in allen Ecken der Erde. Doch weder die Bundesregierungen noch eine breitere Öffentlichkeit lassen sich damit gern konfrontieren. Nur einzelne Initiativen und ein Spezialgebiet der Geschichtswissenschaften befassen sich damit. Wie weit ist die Erforschung der deutschen Kolonialzeit, habe ich gestern Professor Jürgen Zimmerer gefragt, Historiker an der Universität Hamburg. Und könnte es auch in Deutschland dazu kommen, dass Denkmäler gestürzt werden?
Es ist vorstellbar. Ich denke, wenn man das analysiert, dass hier sich einfach auch eine gewisse Wut darüber aufgestaut hat, dass bestimmte Perspektiven nicht berücksichtigt wurden, Rassismus nicht berücksichtigt wurde, dann kann das auch hier passieren, denn auch wir haben seit 20 Jahren eine Debatte über koloniale Denkmäler, über koloniale Straßennamen, aber sehr wenig hat sich tatsächlich geändert.
Wie viele solcher Denkmäler gibt es denn noch? Können Sie Beispiele oder die Größenordnung mal nennen?
Es gibt praktisch in jeder mittelgroßen deutschen Stadt koloniale Straßennamen, an die man vielleicht zunächst mal gar nicht denkt, dass es solche sind. In den großen Städten sowieso. Es gibt in sehr vielen Städten Bismarck-Denkmäler, die man ja auch unter den Rubrik koloniale Denkmäler mit subsumieren kann. Er ist immerhin der Reichskanzler, der Deutschland zur Kolonialmacht gemacht hat und die Berliner Afrika-Konferenz einberufen hat, die ja im Grunde die Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter die Kolonialmächte zementierte. Die gibt es überall. Dann gibt es Hindenburgstraßen, Walderseestraßen etc. Dann gibt es das Robert-Koch-Institut in Berlin, wo man ja sagen muss, dass Robert Koch nicht nur ein begnadeter Mikrobiologe war, sondern auch wahrscheinlich der führende Kolonialmediziner Deutschlands, der ja auch im kolonialen Afrika im Grunde an Menschen Medikamentenversuche gegen deren Willen durchführte, die schwerste Nebenwirkungen haben. Und dann hat man natürlich in Berlin das wieder aufgebaute Stadtschloss, das das Humboldt-Forum beherbergen soll, also das ehemalige Völkerkundemuseum mit der ganzen Debatte um die koloniale Raubkunst und jetzt auch noch seit 3 Wochen mit einem Gipfelkreuz das Zeichen auf die Kuppel gesetzt hat, unter dessen Führung oder Leitlinie im Grunde die Kolonisierung vonstatten ging.
Jetzt haben Sie ja richtig schön brisante Beispiele genannt. Wie ist es denn bei eindeutigeren Fällen? Also haben wir irgendwo noch Letto Vorbeck oder Wissmann oder Hansemann oder Peters auch als Denkmal?
Also ich würde Ihnen widersprechen. Die Fälle, die ich genannt habe, also Bismarck oder Koch, sind eindeutige Fälle. Die Frage ist, sie sind eben auch bekannt für etwas anderes, aber sie sind eindeutige Fälle von kolonialen Denkmälern. Was Sie meinen, sind Namen, die man nur aus dem kolonialen Kontext kennt. Wir haben da natürlich Wissmannstraßen, Dominikweg in Hamburg, den gibt es in vielen Orten. Es gibt noch Wissmann-Denkmäler, die stehen. Es gibt in Hamburg die sogenannten Askari-Reliefs. Es gibt das Trotha-Haus und das Letto-Vorbeck-Haus, das jetzt ein Studentenwohnheim der Bundeswehr ist oder als solches genutzt wird. Diese Fälle gibt es auch noch.
Ja. Wie würden Sie denn die Wahrnehmung der Kolonialgeschichte in Deutschland bewerten? Wo liegen denn auch jetzt gerade bezogen auf die Wissenschaft heute die Defizite noch?
Also die Forschung, die historische Forschung ist sich ja relativ einig in der Bewertung des Kolonialismus. Die Gräueltaten, die Verbrechen, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, Maji-Maji-Krieg, die Bewertung Letto-Vorbecks mit den Tod von 1 Million Menschen in Ostafrika zu verantworten hat, ist wissenschaftlich ja nachgewiesen und bekannt. In der Öffentlichkeit hält sich dagegen ein nostalgisch verklärender Blick auf den Kolonialismus, der darin besteht, zu sagen, wir haben ja nur 30 Jahre Kolonialzeit gehabt und eigentlich waren wir ja nicht so bedeutsam. Dabei war Deutschland einmal die viertgrößte Kolonialmacht der Welt und diese 30 Jahre, immerhin doppelt so lange wie das Dritte Reich, hatten für die Kolonisierten verheerende Konsequenzen, an denen sie bis heute eigentlich leiden.
Ja, das ist zumindest für Namibia relativ bekannt. Von den anderen ehemaligen Kolonien weiß man gemeinhin relativ wenig.
Ja, das ist eben auch der Punkt. In Namibia hat sich das geändert. Der Wissensstand etwa seit 2004, als im Grunde 100 Jahre Kriegsausbruch war und jetzt vor allem in den letzten Jahren mit der Klage der Herero in New York gegen Deutschland und mit der Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch den Deutschen Bundestag 2016, die dann die Frage aufgeworfen hat nach dem Umgang und der Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama. Seitdem wird das immer bekannter. Sie haben recht, Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika mit 300.000 Toten ist kaum bekannt, aber auch die euphemistisch genannten Strafexpeditionen in Togo oder in Kamerun, aber auch in der sogenannten deutschen Südsee, sind hier einfach noch ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, indem wir etwa auch ein Denkmäler für die Opfer des deutschen Kolonialismus errichten.
Lassen Sie mich abschließend den Horizont noch etwas weiterziehen. Über diese direkte Auseinandersetzung mit der Ereignisgeschichte selbst ist es ja auch wichtig und wird auch zumindest in der Forschung und in den entsprechenden Kreisen diskutiert, das dekoloniale Denken mehr zu lernen. Wo stehen wir da?
Da haben wir noch dicke Bretter zu bohren, denn das dekoloniale Denken bedeutet ja eigentlich die Überwindung des kolonialen Denkens. Ein Wesenskern des kolonialen Denkens ist ja, alles immer von uns, von Europa, von Deutschland aus zu sehen und danach einzuordnen. Das heißt, der Kolonialismus ist insbesondere auch eine mentalitätsgeschichtliche Sache, es ist eine Frage der Mentalität, es ist eine Frage der Wissensspeicher, es ist eine Frage der epistemischen Ordnung und Sortierung der Welt, und wir betrachten die Welt in unserem Handeln immer noch als auf Europa zentriert, und das müssen wir eigentlich überwinden und einfach realisieren, dass wir am Übergang von der kolonialen zur postkolonialen Globalisierung stehen und die Welt, wie sie über 500-600 Jahre geworden ist und von der wir sehr profitiert haben, jetzt an ihr Ende gekommen ist, weil wir ungeheure tektonische Verschiebungen haben. Und wir müssen eben auch verstehen, dass unsere Konzepte und Vorstellungen von Gesellschaft, von Volk, wer gehört dazu, immer noch in diesem kolonialen Kontinuitätsrahmen gedacht ist und dass wir diesen Rassismus zum Beispiel auch aktiv verlernen müssen.